Wir schauen heute Morgen wieder in den Philipperbrief. Wir sind ja in einer Serie über den Philipperbrief. Und du kannst die ganze Predigtserie in unserem Podcast hören oder auf unserem YouTube-Kanal. Da gibt es auch eine Playlist, wo immer die aktuellen Teile eingestellt werden. Und es ist so gut, dass wir mal so das Wort Gottes im Zusammenhang uns anschauen, nicht immer nur einzelne Verse herausnehmen, sondern mal das Ganze so richtig durchackern und so ein bisschen tiefer hineinschauen, tiefer einsteigen und uns ja, das Wort Gottes so in jeder Facette genehmigen. Im letzten Abschnitt haben wir ja am Beispiel des Paulus gesehen und gehört, dass wir unser ganzes Leben als Investition in das Reich Gottes ansehen sollen. Und wir haben gehört, dass die Basis von Paulus Leben auch von unserem Leben selbstverständlich Jesus Christus ist. Wir haben gehört, dass Jesus unser Leben ist, dass Sterben in letzter Konsequenz Gewinn ist und dass wir diese himmlische Gesinnung brauchen, um auf dieser Erde leben zu können. Und dabei haben wir auch gesehen, dass es zur Wirksamkeit des Evangeliums überhaupt nicht darauf ankommt, wie du und ich uns fühlen, ob es uns gerade gut geht oder nicht so gut geht, egal in welcher Lebenssituation wir stehen. Die Wirksamkeit des Evangeliums hängt von Gott ab und Gott sorgt dafür, dass sein Evangelium durchdringt. Und in alledem werden wir gestärkt im Gebet füreinander, wir treten füreinander ein, wir beten, dass der Heilige Geist auf uns kommt, uns stärkt und kräftigt. Und das sind auch Dinge, nach denen wir hier in der Gemeinde immer wieder streben und wo wir immer wieder sagen, Herr, gib uns mehr von deinem Heiligen Geist. Und Paulus hat also gerade darüber gesprochen und an seinem eigenen Beispiel demonstriert, dass Jesus das Zentrum seines Lebens ist und dass sich in seinem Leben letztendlich alles um das Evangelium dreht. Er war ja in Gefangenschaft, das war also eine schwierige persönliche Situation. Aber dass letztendlich der Herr all das dafür benutzt und dafür einsetzen kann, dass der Name Jesus groß gemacht wird. Und jetzt im nächsten Abschnitt, den wir uns heute anschauen, wendet sich Paulus den Philippern zu. Er hat gerade von sich erzählt, jetzt wendet er sich den Philippern zu und sagt, hey, und jetzt geht's um euch und ich weiß, euch geht es ganz ähnlich wie mir. Und er wechselt sozusagen so ein Stück weit die Perspektive und schaut jetzt auf die Philipper. Und ich lese euch diesen Abschnitt kurz vor, Philipper Kapitel 1, die Verse 27 bis 30. Da sagt Paulus zu den Philippern, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Paulus erwähnt in diesem ersten Vers 27 das Evangelium zweimal. Er sagt, wandelt würdig des Evangeliums und steht fest in einem Geist mit einer Seele und kämpft zusammen für den Glauben des Evangeliums. Und ich möchte mit euch zuerst mal ganz kurz anschauen, was ist überhaupt das Evangelium? Und jetzt wirst du sagen, na ist doch klar, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ne? Das sind die Evangelien, logisch und so weiter. Diese Bücher werden ja auch als die Evangelien bezeichnet. Zunächst mal heißt auch Evangelium gute Botschaft oder frohe Botschaft. Und man könnte also sagen, dass das Evangelium die gute Botschaft von Jesus Christus ist, die uns bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes irgendwie wiedergegeben und aufgezeichnet ist. Ja, das stimmt. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Was ist denn genau diese Botschaft des Evangeliums? Und wenn ich dich jetzt fragen würde oder jemand anders fragen würde, der sich ein bisschen auskennt, dann würde man vermutlich so auf so eine Aussage kommen wie, ja, das Evangelium ist, ich habe gesündigt, das gefällt Gott nicht, dadurch war ich von Gott getrennt, das ist irgendwie schwierig. Dann kam Jesus, der nahm meine Sünde auf sich, der starb für mich am Kreuz von Golgatha, dadurch sind mir meine Sünden vergeben und ich bin wieder eingesetzt in die Beziehung zu Gott. Das würde man vielleicht so als Kurzfassung des Evangeliums wiedergeben. Und das ist auch richtig. Das ist auch richtig. Da ist mit uns etwas ganz Grundsätzliches geschehen. Das hat was zu tun mit unserer Trennung von Gott, mit unserer Schuld. Aber möchte dir heute Morgen sagen, das Evangelium ist noch sehr viel mehr. Die Perspektive des Evangeliums ist viel größer als nur das, was ich dir gerade ganz kurz skizziert habe. Wir müssen, wenn wir davon reden, immer auch aufpassen, dass wir nicht in eine Sichtweise der reinen Ich-Bezogenheit fallen. Dass wir beim Evangelium immer sofort nur, in Anführungsstrichen, nur an uns denken, wo es letztendlich immer nur um mich persönlich, meine Sünden, meine Erlösung geht. Also selbstverständlich geht es um uns, selbstverständlich geht es um unsere Erlösung. Das ist schon ganz klar, das ist ja auch einer der Dreh- und Angelpunkte. Aber die Perspektive des Evangeliums ist viel größer als in Anführungsstrichen nur das. Das Evangelium ist nicht eine Sammlung von moralischen Geboten und Verboten. Darüber müssen wir uns total klar sein. Es geht im Evangelium nicht um die Aufzählung und die Behandlung von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, kleinen Sünden. So nach dem Motto, so, ich habe gelogen, ich habe einen Kaugummi geklaut, ich habe der Oma eine lange Nase gezeigt und so weiter. Und das Evangelium ist dann so, du, das darfst du nicht, dann ist Gott ganz traurig und die Engel müssen weinen. So, ne? Also das ist nicht die Perspektive des Evangeliums. Natürlich gefällt Gott das nicht, wenn du der Oma eine lange Nase zeigst. Ja? Das ist schon irgendwie klar. Aber es geht im Evangelium in erster Linie um die Herrschaft Gottes und seinen Herrschaftsanspruch. Und zwar ganz allgemein. Und das ist viel mehr als nur ich. Das hat einen viel größeren Rahmen. Das ist von Bedeutung für die gesamte Menschheit durch alle Zeiten hindurch. Das Evangelium ist die Lösung für das Urproblem, das bereits im Garten Eden aufgetreten ist, nämlich so sein zu wollen wie Gott. Das ist das Urproblem. Daran bricht sich das Ganze. Es geht um die Lösung der Frage nach Macht, Kontrolle und Gottgleichheit nur ohne Gott. Darum geht es beim Evangelium. Das war auch das Urproblem bei Satan. Er wird ja als herrlicher Engel Gottes beschrieben, der stolz wurde und sich an irgendeinem Punkt überhoben hatte, der so sein wollte wie Gott, der ohne Gott regieren, herrschen wollte, der sich überhoben hat. Wir kennen die Geschichte, er wurde aus dem Himmel verstoßen, aber sein Sinnen und Trachten seitdem geht danach, so zu sein wie Gott, Gott gleich zu sein. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild als sein Gegenüber. Er übergab dem Menschen Herrschaft, Macht, Kontrolle über die Schöpfung, aber in einem guten Sinne unter der Herrschaft Gottes. Er vertraute Adam und Eva den Garten Eden an und sagte, dass sie sich dort aufhalten sollten, dass sie fruchtbar sein sollten, sich mehren sollten, das Ganze bebauen sollten. Sie sollten Herrschaft ausüben unter der Herrschaft Gottes. Und ihr kennt die Geschichte, wie es weiterging, weil Gott ein Gegenüber haben wollte, das ihn freiwillig liebt, hat er auch die Möglichkeit geschaffen, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden konnte. Andernfalls wären Adam und Eva nicht mehr als Marionetten gewesen. Es musste also die Möglichkeit einer Wahl geben, selbst auf die Gefahr hin, dass der Mensch sich gegen Gott entscheiden würde. Und das tat er auch. Der Teufel kam ins Spiel und er verführte Adam und Eva mit derselben Masche, durch die er selber gefallen ist. Gott sagte, ihr dürft von allem essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und der Teufel sagte, ihr könnt ruhig davon essen. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Gott will euch ja nur was vorenthalten. Und sie fielen auf diese Verführung, auf diese Lüge rein, aßen. Und die Folge war die Trennung von Gott, war geistlicher Tod, war auch physischer Tod, der dazu kam. Der Verlust der von Gott zugedachten Herrschaft und Autorität und die Herrschaft Satans über die Menschen und diese Welt. Und dann geht die Geschichte weiter. Und jetzt knüpfe ich da an, wo ich vorhin aufgehört habe. Dann kam Jesus. Er nahm unsere Schuld, unsere Sünden auf sich, obwohl er selber nie gesündigt hatte. Er starb am Kreuz für unsere Schuld und die Machtverhältnisse wurden umgedreht. Dem Teufel wurde die Autorität entrissen. Wir wurden aus dem Machtbereich des Teufels befreit. Jeder, der Ja zur Herrschaft Jesu sagt. Und Jesus hat uns unseren Status als Kinder Gottes und die verloren gegangene Autorität zurückgegeben. Und wir sehen daran, beim Evangelium geht es um nichts weniger als um die Herrschaft Gottes auf dieser Erde und dann natürlich auch in deinem und meinem Leben, logisch. Aber der Rahmen ist größer, die Perspektive ist größer. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir vom Evangelium sprechen. Und deswegen sagt Paulus auch, weil das so herrlich ist, weil die Perspektive so gewaltig ist, deswegen sollt ihr des Evangeliums würdig wandeln. Deswegen sollt ihr darauf achten, wie ihr lebt und wie ihr geht. Gleich mehr dazu. Und dann gibt es noch einen Punkt, das nur so als kleine Nebenbemerkung zum geschichtlichen Verständnis. Das Wort Evangelium, gute Botschaft oder frohe Botschaft, war zur Zeit des Paulus ein feststehender Begriff, der zum Kaiserkult im Römischen Reich gehörte. Also das Wort Evangelium war nichts aus der Kirche oder so, sondern jeder wusste, Evangelium hat was mit dem Kaiser zu tun. Also sowohl der Kaiser hatte ja damals er war fast gottgleich, gottähnlich, er hatte eine ganz besondere Funktion, er sollte Heil und Frieden bringen und so weiter und entsprechend sollte er verehrt werden. Und so wurde zum Beispiel die Nachricht von der Geburt eines neuen Kaisers als Evangelium bezeichnet, als gute Botschaft oder seine Thronbesteigung oder bestimmte Regierungserlasse oder Siege in Schlachten und so weiter. Das alles wurde immer als das Evangelium bezeichnet. Gute Botschaft, frohe Botschaft. Der Kaiser und seine Truppen haben gesiegt oder wie auch immer. Warum? Weil man vom Kaiser Heil und Frieden erwartete. Und jetzt wird auch klar, als Paulus gesagt hat, wandelt nur würdig das Evangelium des Christus, war das ein Frontalangriff gegen den Kaiserkult im damaligen Römischen Reich. Ja, die Römer haben vielleicht gedacht, so wie, was das Evangelium des Christus, wie jetzt? Ne? Das muss doch das Evangelium des Kaisers sein, des Augustus, aber doch nicht des Christus. Wer ist denn Christus? Wer ist Paulus? Und so wurde Paulus zur Zielscheibe des römischen Imperiums. Das war ein Frontalangriff auf den Kaiser und den Kaiserkult. Paulus sagte, indem er diese Worte benutzte, das Evangelium von Jesus Christus, er drückte damit aus, das Heil, die gute Botschaft, das, was ihr erwartet vom Kaiser, kommt nicht vom Kaiser, kommt von keinem Menschen, sondern von Jesus Christus allein. Er ist der König, er ist der Kaiser. Und nicht der Kaiser übt die Herrschaft und Macht aus, sondern Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Auferstandene, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und das war eine Aussage, die sich direkt gegen all das richtete, was damals im Römischen Reich üblich war und geglaubt wurde. Und vor diesem Hintergrund der Bedeutung des Evangeliums in jeder Richtung fordert Paulus die Philipper auf, des Evangeliums würdig zu wandeln. Jetzt verstehen wir auch warum. Jetzt verstehen wir auch warum. Und jetzt ist die Frage, ja, wie wandelt man denn würdig des Evangeliums? Ja, wenn das Evangelium so eine großartige Sache ist, wie wandelt man denn dann würdig? Und das Erste, was wir hier sehen, das Wort wandeln, das hat im Griechischen die Bedeutung, sich als Bürger eines Staates verhalten oder sogar einen Staat verwalten, Regierungsgeschäfte ausüben. Damit sagte Paulus, verhaltet euch als Bürger des Reiches Gottes. Verhaltet euch als Bürger des Reiches Gottes. Und es ist auch klar, wir wissen, dass mit unserer Bekehrung sind wir Bürger des Reiches Gottes geworden, Bürger des Himmels geworden. Wir leben zwar jetzt noch hier auf der Erde, aber unser eigentliches Bürgerrecht ist jetzt im Himmel und wird von den Gesetzmäßigkeiten des Himmels bestimmt. Das wissen wir und so, sagt Paulus, sollen wir leben. Das heißt, wir sind aufgefordert, so zu leben, dass wir als Volk Gottes unseren Herrn und König Jesus Christus repräsentieren. Und das ist eine hohe Berufung. Das ist nicht so, naja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Das ist eine hohe Berufung. Wir sind aufgefordert, so zu leben, dass unser Leben das Evangelium unterstreicht. Dass Leute an uns erkennen können, was es auf sich hat mit der Herrschaft Gottes, mit der Herrschaft Jesu Christi. Und deshalb noch einmal, und das kannst du auch in meinen vorherigen Predigten noch mal nachhören, deshalb noch einmal, es ist nicht egal, wie wir als Gemeinde leben und uns nach außen hin präsentieren. Das ist nicht egal. Es ist nicht egal, wie du dich als Einzelner, als Teil der Gemeinde verhältst. Du bist aufgefordert, ein Repräsentant Jesu Christi zu sein und unser Verhalten spielt dabei eine große Rolle. Und deswegen sollen wir uns selber immer wieder die Frage stellen, mit unserem Leben spiegelt mein Leben das Evangelium wider? Kann man da irgendwie Jesus erkennen? Lebe ich so, dass ich Jesus und sein Reich glaubhaft repräsentiere? Oder sagen die Leute, wenn sie uns sehen, ja, das sind wieder die Heuchler, die kennen wir schon, ja? Und Es geht dabei nicht darum, dass wir perfekt sind. Bitte, wir müssen nicht versuchen, alles irgendwie mit perfektem Verhalten und so weiter glaubhaft zu machen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Wir sind abhängig von ihm, dass wir überhaupt so leben können. Aber wir sind aufgefordert, so zu leben. Und dabei geht es nicht um ein äußerlich richtiges Verhalten. Bitte lass uns auch das nicht verwechseln, ja, dass wir die richtigen Vokabeln benutzen, uns irgendwie fromm geben oder so. So nach dem Motto, nach außen hin bin ich immer fromm und nett und habe immer einen frommen Spruch auf den Lippen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann lasse ich mich gehen, ne, dann schlage ich meine Frau, vernachlässige die Kinder, betrüge das Finanzamt, bestelle Sachen im Internet und bezahle die nicht und so weiter. Und wir bauen letztendlich eine fromme Fassade auf. Davon ist nicht die Rede. Das ist nicht das, wovon Jesus redet. Wir sollen nicht eine fromme Fassade aufbauen mit einem maroden Gebäude dahinter. Mein Sohn Jan Philipp, der war jetzt im Frühjahr auf dem Pilgerweg, der ist Lissabon nach Santiago de Compostela gepilgert, immer so ein bisschen an der Küste entlang. Und dann war er irgendwann in Porto und das war so drei Viertel des Weges. Und er hat immer mal wieder so ein Foto geschickt oder mal kurz gepostet, wie es ihm ging und so weiter. Und dann war er in Porto gewesen, das ist ja eine schöne Stadt und so wie man sich das vorstellt, die Sonne schien und irgendwie so ein bisschen so dieses Mediterran, ist ja nicht mediterran, aber so dieses angehauchte Südliche und so schöne Fassaden und so weiter. Und dann sagt er, ja, man kann hier auch ganz viele Häuser kaufen. Ja? Also hier steht überall zu verkaufen, das ist ja wirklich schön hier. Und dann hat er so mit seinem Handy so eine kleine Kamera Fahrt gemacht und zeigte so ein Haus, da hing da so ein Schild dran und da war so ein schöner Balkon mit so einem schmiedeeisernen Gitter vor und so Fensterläden aus Holz und eine schöne Tür und so, wie man sich das vorstellt und da hing ein Schild dran zu verkaufen und dann ging er mit seiner Kamera weiter und schwenkte in den Eingang und man stellte fest, dahinter war gar nichts. Das war leer, da war ein Haufen Gerümpel und Müll und Abfall, es stand nur die Fassade und dahinter war nichts. Und ich habe gedacht, genau, und so sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht nur eine schöne Fassade haben, dass alle irgendwie sagen, oh, das ist aber toll, das ist aber begehrenswert, das würde ich gerne kaufen. Aber wenn sie reingucken, dann kriegen sie das, naja, ihr wisst schon. So sollen wir nicht leben. Lebe so, dass dein Leben Jesus die Ehre gibt. Noch ein Punkt, und auch das ist nur ein Nebenaspekt, den ich hier sehe. Paulus richtete diese Anweisung an die gesamte Gemeinde. Wandelt würdig, ihr als Gemeinde, ihr als Gruppe, wandelt würdig des Evangeliums. Und auch hier möchte ich sagen, wir können das Neue Testament nicht immer nur durch die Brille unseres westlich geprägten Individualismus lesen. Ganz oft ist unsere Perspektive ja diese hier. Gott und ich. Ne? Egal, was wir in der Bibel lesen, die erste Frage ist immer so irgendwie Gott und ich, was hat das jetzt mit mir zu tun? Es ist gut, dass wir diese Frage stellen, aber die Perspektive des Evangeliums im Neuen Testament ist auch hier wiederum größer. Gott sieht es so, da ist Gott, da ist sein Leib und ich in seinem Leib, ich als Teil seines Leibes. Und auch wenn ich mich wiederhole, und ich wiederhole mich gerne, das Neue Testament kennt kein Christsein ohne Gemeindezugehörigkeit. Ein neutestamentlicher Christ ist Teil einer Ortsgemeinde. Alles andere ist Fake-Christentum. Alles andere funktioniert nicht. Ich weiß, dass viele das versuchen, aus unterschiedlichen Gründen, aber es funktioniert nicht. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib und einzeln genommen Glieder an diesem Leib. Und so drückt dieser gesamte Abschnitt, den wir hier uns anschauen und lesen, drückt dieser gesamte Abschnitt aus, dass wir aufgerufen sind, als Geschwister zusammenzustehen und gemeinsam für das Evangelium zu kämpfen und nicht als Einzelkämpfer, gemeinsam. Jetzt ist die Frage, wie sieht das praktisch aus? Paulus schreibt weiter, wandelt nur würdig des, Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme oder euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Hiermit, und das sehe ich so, hiermit ist der Heilige Geist gemeint. Nicht unbedingt unser menschlicher Geist, sondern hier ist der Heilige Geist gemeint. Und ich möchte sagen, wenn wir des Evangeliums würdig wandeln wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist, dass er auf uns kommt, dass er uns verändert, dass er uns stärkt, dass er uns in die Lage versetzt, so zu leben. Das können wir nicht selber, wie ich vorhin sagte. Und wenn wir in Einheit fest zusammenstehen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist, der das bewirkt. Doch das ist extrem schwierig. Menschliche Einheit ist sehr fragil, ist sehr brüchig. Wir brauchen eine Einheit, die der Heilige Geist unter uns bewirkt. Und in einem Geist zusammenzustehen, bedeutet dann für uns, dass wir uns zusammen ausrichten auf den Heiligen Geist. Dass wir ihn suchen, dass wir in seine Richtung blicken und gehen, dass wir gemeinsam das Wirken des Geistes suchen und begehren und dass wir uns öffnen dafür und dass wir sagen, komm Heiliger Geist, mach uns eins, komm Heiliger Geist, wirke du unter uns. Deswegen ist das auch so wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, gemeinsam beten, dem Geist Raum geben, von ihm hören, eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Richtungsweisung von ihm bekommen. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das eine. Und das andere: Ihr sollt feststehen in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Hier schwenkt Paulus über zu uns. Mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen, bedeutet nicht, damit ist nicht gemeint, dass wir alle immer dieselbe Meinung haben müssen. Das ist ein Irrtum. Wir dürfen auch als Christen unterschiedlicher Meinung sein. In bestimmten theologischen Dingen nicht, aber sonst schon. Ja, ihr versteht, wie ich das meine. Damit ist nicht gemeint, dass es keine Unterschiede zwischen uns geben darf. Damit ist nicht gemeint, dass wir alles absolut gleich sehen, gleich empfinden und gleich tun müssen. Das funktioniert nicht. Sondern damit ist gemeint, mit einer Seele zusammenzustehen, bedeutet, dass wir uns eins machen, dass wir dieselbe Zielrichtung haben, dieselbe Entschlossenheit haben, gemeinsam für das Evangelium einzustehen, trotz und mit aller Unterschiedlichkeit. Und das macht so schön in der Gemeinde, dass wir nicht alle gleich sind, sondern dass wir alle so unterschiedlich sind und dass wir alle unterschiedliche Charaktere haben, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das macht es irgendwie auch spannend. Auf der anderen Seite, und das ist auch unsere Erfahrung, wenn Paulus das so schreibt und das so vehement zum Ausdruck bringt und die Philipper regelrecht beschwört und sagt, ihr sollt zusammenstehen mit einer Seele, dann liegt das irgendwie auch nahe, dass es ja wohl möglich ist, dass wir uns dabei von irgendwelchen seelischen Befindlichkeiten ablenken lassen. Dass wir aufhören, mit einer Seele, mit Einheit für das Evangelium zu kämpfen, sondern anfangen, uns gegenseitig zu bekämpfen. Auch das ist gar nicht mal so selten in der Gemeinde. Das kann leicht passieren, wenn wir mit unseren Seelen und unseren seelischen Impulsen und Empfindungen aneinander geraten. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Wir müssen nur richtig damit umgehen. Wir müssen uns dessen bewusst sein und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und ich habe dir mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Soforthilfe bei seelischem Blechschaden. Ja? Wenn du mit deinem Bruder, deiner Schwester mal wieder so richtig schön aneinander geraten bist in der Gemeinde, ja, so richtig schön zusammengestoßen, ja, und dich behakt und so weiter, hier hast du die Soforthilfe bei seelischem Blechschaden. Erstens, bete zuerst und rede dann. Das ist ein ganz wichtiger Rat. Bevor du redest, bevor du aus dir heraus platzt und die Breitseite austeilst, bete erst. Das hilft immer. Das hilft immer. Also das ist etwas, was ich selber viele Male tue. Und wenn es auch nur ein Stoßgebet zum Himmel ist und du sagst, Gott, hilf mir und sag mir, was ich jetzt sagen soll. Oder soll ich vielleicht gar nichts sagen? Bete zuerst und rede dann. Geredet werden muss, das ist gut, Dinge anzusprechen. Es soll nicht irgendwie auf kleiner Flamme immer vor sich hinschmoren und dann anbrennen. Wir müssen reden, aber bete zuerst. Bete zuerst. Das ist ganz oft hilfreich. Und manchmal sagt der Heilige Geist auch, halt die Klappe. Sag nichts. Das ist der zweite Punkt. Sei nicht empfindlich. Sei nicht empfindlich. Vergib dem anderen. Wenn dir jemand so richtig auf die Füße getreten ist, dann vergib dem anderen. Und sag, okay, Herr, um deinetwillen vergebe ich dem Bruder, vergebe ich die Schwester, der Schwester. Und schenk deinem Bruder, deiner Schwester Gnade. Du brauchst genauso Gnade wie der andere neben dir auch. Und sieh dich selber nicht als das Zentrum des Universums. Das bist du nämlich nicht. Das bist du nicht. Sei fehlerfreundlich, das ist der nächste Punkt. Gott freut sich, wenn wir mutig vorangehen, aber wir machen Fehler. Und auch die Geschwister neben dir werden Fehler machen und sie werden auch Fehler an dir machen. Und da musst du einfach auch Gnade haben und sagen, okay, ich lasse es, ich bedecke das mit der Liebe Christi und alles wird gut. Entscheidend ist letztlich unsere Herzenshaltung. Und gib dein Bestes, auch wenn andere nicht mitmachen. Ja, das ist ja das, was Paulus hier sagt. Kämpf zusammen für den Glauben des Evangeliums. Und vielleicht sagt manchmal jemand, nö, ich kämpfe nicht mehr mit für das Evangelium. Ich mache was anderes. Dann mach du weiter. Mach trotzdem weiter. Und bleib dran und hör nicht auf. Vers 28. Lasst euch in nichts von den Widersachern erschrecken, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Wir wandeln des Evangeliums würdig, wenn wir uns nicht von Widerständen erschrecken und beeindrucken lassen. Paulus hat zu Timotheus gesagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das gehört sozusagen wie zum Programm des christlichen Lebens dazu. Wir hier in Westeuropa erleben ganz, ganz wenig, fast nichts von dieser Art der Verfolgung. Aber wir wissen das von den Berichten über unsere verfolgten Geschwister, dass die einen hohen Preis für das Evangelium zu bezahlen haben. Und auch die erste Kirche hat Verfolgung, hat Leid und hat all das in besonderer Ausprägung erlebt. Und wir sollen uns nicht wundern, wenn uns Ähnliches passiert. Bei Paulus und bei den Philippern, da waren es die römischen Behörden, da waren es religiöse Widersacher, Neider, missgünstige Menschen, Feinde des Evangeliums, und bei uns kann es ähnlich aussehen. Das Wort erschrecken, was hier in diesem Zusammenhang benutzt wird, ist eigentlich ein Begriff, den man dafür benutzt, wenn Pferde scheu werden. Ja? Und Paulus sagt dir, lass nicht zu, dass die Pferde scheu werden. Ja? Lass dich nicht erschrecken, wenn dir etwas Wind entgegensteht und so weiter. Sondern bleib dran. Das ist ein Beweis dafür, dass du richtig liegst. Das ist ein Beweis dafür, dass du mit Jesus gehst. Vers 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Das ist ein Vers, den wir nicht so gerne hören, ne? Euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Also Glauben an Christus, ja, auf jeden Fall, super, da sind wir dabei. Aber für Christus leiden, nein, danke. Nein, danke. Und heutzutage, hier in unserer westlichen Kultur und in unserer westlichen Welt, denken viele Christen oft, wenn wir Leid erfahren, dann stimmt etwas nicht. Wenn ich Leid erfahre, dann stimmt etwas nicht mit mir, dann ist irgendwas komisch. Dann haben wir zu wenig Glauben gehabt, dann haben wir irgendwo gesündigt, sodass der Teufel das Recht bekommen hat, uns mit Leid zu schlagen. Dann haben wir an dieser oder jener Stelle noch nicht die ganze Wahrheit des Wortes Gottes erfasst und umgesetzt. Und ich muss dir sagen, ja, all diese Faktoren können eine Rolle spielen. Und es ist immer gut, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, wenn wir Leid erfahren, den Heiligen Geist zu fragen, was ist die Ursache davon? Gibt es Dinge, die ich ändern muss und so weiter? Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Leid zum christlichen Leben dazugehört. Und wenn irgendetwas nicht stimmen würde, wenn wir leiden, dann muss ich dir sagen, dann hätte die ganze Kirche irgendwie was falsch gemacht. Dann würden all unsere Geschwister in anderen Ländern dieser Welt Dinge falsch machen, wenn sie für das Evangelium leiden. Leid gehört zum Leben eines Christen dazu. Und hier heißt es auch, es ist uns geschenkt worden, tatsächlich geschenkt worden. Mit deiner Bekehrung hat Gott dir den Glauben an Jesus geschenkt. Aber er hat auch die Möglichkeit dafür gegeben, dass du für Jesus Leid ertragen musst. Und zwar immer dann, wenn du in deinem Glauben feststehst. Immer dann, wenn du dich nicht von irgendwelchen Widersachern erschrecken lässt. Immer dann, wenn du trotz negativer Gefühle, Unlust, problematischen Umständen konsequent am Glauben festhältst und weitergehst. Auch das ist ein Leiden, das wir erleben können. Aber das Ganze sollen wir zusammen mit unseren Geschwistern in der Gemeinde als Einheit, als Team, als Familie durchgehen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und auferbauen. Wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenstehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir füreinander im Gebet und praktisch einstehen, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir uns gegenseitig ermutigen und uns ermahnen, wenn es nötig sein sollte. So wie wir im Hebräerbrief lesen, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Die Botschaft von Paulus an die Philipper war, Wir sind Teil derselben Mannschaft. Wir brauchen einander, auch wenn wir schwierige oder gerade wenn wir schwierige Dinge erleben aufgrund unseres Glaubens. Und wir kämpfen gemeinsam für das Evangelium und stehen füreinander ein. Und so ist das auch bei uns. Und so, das ist auch die Botschaft, die der Herr an uns als Küstenkirche, an dich, an deine Gemeinde, wo immer du herkommst, weitergeben möchte und dir sagen möchte. Wir sind Teil derselben Mannschaft. Wir brauchen einander und so kommen wir durch. Ich will noch mal ganz kurz wiederholen. Das Evangelium ist die gute Botschaft von der Herrschaft Gottes und wir sind gerufen, dieses Evangeliums würdig zu wandeln, weil das so eine starke, grandiose Botschaft ist. Und das tun wir, indem wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten, indem wir gemeinsam mit einer Seele, mit einer inneren Ausrichtung für das Evangelium einstehen und dabei furchtlos und unerschrocken leben, trotz aller Widerstände, die auftreten können. Und bereit sind, sogar Leid um des Evangeliums willen zu ertragen, uns aber darin gegenseitig zu unterstützen, zu tragen und zu ermutigen. Das ist das, was Paulus den Philippern sagt und es ist das, was Gott zu uns heute Morgen als Gemeinde sagen möchte. Amen.